Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Wann werden Dispozinsen auf dem Girokonto fällig? Welche Versicherungen sind tatsächlich notwendig? Und wie sorgt man sinnvoll fürs Alter vor? Viele Menschen haben auf solche und andere wichtige Fragen zum Thema Finanzen keine Antwort. Das ergab unter anderem eine Studie von Finanztipp vor 2 Jahren. Die OECD empfiehlt deshalb seit Jahren eine nationale Finanzbildungsstrategie. In vielen anderen Ländern gibt es eine solche bereits. Die FDP-Minister für Finanzen und Bildung, Christian Lindner und Bettina Stark-Watzinger, haben heute in Berlin die Entwicklung einer solchen Strategie angekündigt. Viel konkreter wurden sie dabei noch nicht. Wie könnte der Wissensstand in puncto finanzielle Bildung in Deutschland verbessert werden? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Tim Engartner gesprochen. Er ist Sozialwissenschaftler an der Universität Köln und befasst sich mit ökonomischer Bildung. Außerdem gehört er der Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft an. Wenn wir uns vor Augen führen, wie schlecht es um die finanzielle Bildung in Deutschland steht, ich habe am Anfang ein paar Beispiele genannt, dann klingt eine nationale Finanzbildungsstrategie ja erstmal nach einer notwendigen Sache, oder?
Ja, in der Tat könnte man Ihnen da sekundieren und sagen, das ist genau richtig, dass man jetzt die finanzielle Bildung ein wenig stärkt. Gleichwohl würde ich anmerken, dass die Lehrstellen mit Doppel-E wohlgemerkt im Bereich der Bildungskanons grenzenlos ist. Also es gibt auch Lehrstellen in anderen Bereichen. Man weiß wenig über die Wissensbestände im Bereich der historischen Bildung, im Bereich der politischen Bildung, im Bereich der geografischen Bildung. Und auch da gibt es ja durchaus Defizite, die man zu beklagen hätte.
Da sprechen Sie direkt den Punkt an. Es wird dann zum Beispiel oft darüber diskutiert, ob es eben ein Schulfach Wirtschaft braucht. In manchen Bundesländern gibt es das auch. Mancherorts gibt es auch externe Anbieter, die dann in Schulen kommen, Schulklassen kommen und da Vorträge halten, teilweise dann aber auch mit zum Beispiel privaten Anbietern, die da gewisse Interessen natürlich dann auch haben. Wie müsste also Schulbildung im finanziellen Sinne oder für finanzielle Themen aussehen, damit sie sinnvoll ist in Ihren Augen?
Ja, ich würde ein eindeutiges Plädoyer halten für eine sozialwissenschaftlich integrierte ökonomische Bildung, die eben Wirtschaft und Gesellschaft nicht als zwei separate Domänen oder Sphären begreift, sondern sie zusammendenkt, wie auch der Titel Ihrer Sendung das immer wieder in den Blick rückt. Und Separierung dieser beiden Bildungsanliegen, ökonomischer und politischer Bildung, man könnte noch die gesellschaftliche Bildung nehmen, halte ich für eine verquere Entwicklung, die sich auch übrigens fachwissenschaftlich überhaupt nicht halten lässt. Alle moderneren Ansätze der ökonomischen Theorie und auch Empirie legen nahe, dass man die sozialwissenschaftlichen Kontexte in den Blick nimmt.
Aber trotzdem nochmal die Nachfrage, wenn man es sich konkret vor Augen führt, also solche Fragen wie, wie funktioniert Altersvorsorge, auf welchen Säulen ist die aufgebaut oder wie kann ich meinen Haushalt führen, also Haushaltsbücher führen, das sind ja alles ganz praktische Alltagsfragen, auf die doch Menschen vorbereitet werden müssen.
Also nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. So heißt es sogar auch in althergebrachten bildungstheoretischen Überlegungen. Das geht, da gebe ich Ihnen recht. Gleichwohl gebe ich zu bedenken, dass die Komplexität der privaten Altersvorsorge den schulischen Unterricht überfrachten würde. Die ökonomische Bildung soll ja an allgemeinbildenden Schulen Platz greifen. Da ist die Frage, inwieweit ist das allgemeinbildend, wenn man sich über bestimmte Produkte oder Dienstleistungen im Bereich der privaten Altersvorsorge austauscht. Ich würde sehr viel mehr dafür plädieren, die großen ökonomischen Fragen in den Blick zu nehmen. Soziale Ungleichheiten, Armut, warum haben wir Erwerbsarmut in Deutschland, warum ist jeder 5. Mensch in Rente oder in Pension von Armut gefährdet. Das heißt, wir haben große Fragestellungen, die man nicht mit einer Individualisierung des Problems wird lösen können. Natürlich muss man die nationale Finanzbildungsstrategie, das hat Christian Lindner ja heute auch in einem Wortbeitrag deutlich gemacht, sehen als eine Art Legitimationsprogramm für die Aktienrente, die da im Raum steht. Das heißt, man will die Akzeptanz erhöhen. Und ich halte das Phänomen der Altersarmut nicht lösbar durch mehr finanzielle Bildung, sei sie auch noch so breit gefächert angelegt.
Stichwort Aktien, da sehen wir zumindest eine langsame Entwicklung sozusagen im Generationenverlauf, dass jüngere Menschen da durchaus aufgeschlossener sind. Das hat auch zu tun damit, dass es sogenannte Finfluencer jetzt auf Social Media gibt, Finanzblogs, Podcasts zu dem Thema. Also inwiefern ist da auch ein Generationenunterschied, dass man sieht, dass vielleicht jüngere Menschen zumindest im Bereich Aktien schon eine gewisse Grundbildung oder ein Grundinteresse haben?
Ja, die Finfluencer scheinen größeren Einfluss zu haben als Platzierung der Börsennachrichten unmittelbar vor der Tagesschau bei der ARD. In der Tat gibt es da einen generationellen Bruch, man könnte auch sagen Aufbruch hin zu mehr Wagnis bei der Anlage von Kapitalerträgen oder von Kapital, von Sparnissen. Gleichwohl bin ich davon fest überzeugt, dass es nicht sein kann, dass wir im schulischen Kontext Aktien und Anleihen, Devisen und Derivate, Fonds und Futures besprechen, statt uns den großen, komplexeren Fragen der Ökonomie zu stellen. Denn natürlich ist das auch sehr flüchtig, das Wissen über bestimmte Produkte und Anleihen.
Nun soll es ja nicht nur um Schulbildung gehen, sondern unter anderem soll eine Plattform eingerichtet werden, wo dann ja seriöse Finanzbildungsangebote für Menschen allen Alters angezeigt werden. Wie erreicht man denn Menschen, die schon älter sind, die aus der Schule raus sind, mit Finanzbildungsthemen?
Ja, die Lernbereitschaft oder auch Lernfähigkeit nimmt natürlich mit zunehmendem Alter für gewöhnlich ab. Nicht, dass sie streng monoton gegen Null tendieren würde, aber es gibt schon durchaus empirische Evidenz dafür, dass man im jungen Alter mehr lernt als später. Lernfähigkeit höher ist. Gleichwohl kann man diesen Ansatz natürlich verfolgen, dass man eine nationale Strategie für finanzielle Bildung auch an Gruppierungen oder an Menschen, an Gruppen richtet, die die Institution Schule bereits verlassen haben. Das machen andere Institutionen wie das Bundesinstitut für gesundheitliche Aufklärung ja auch. Die versuchen, die breite Masse der Bevölkerung zu erreichen. Gleichwohl gebe ich zu bedenken, dass man für gewöhnlich mit einer institutionellen Einbindung, natürlich nur diejenigen erreicht, die ohnehin schon ein Interesse mitbringen. Man betreibt letztlich die Konfirmation der Konfirmierten bei Angeboten, die an außerschulischen Bildungseinrichtungen aufgehängt werden. Und besonders bedeutsam wäre die finanzielle Bildung ja für die Bevölkerungsgruppen, die da bislang im schulischen Werdegang noch nicht unmittelbar konfrontiert worden sind. Von daher fürchte ich, dass man dort nicht zu wirklich durchschlagenden Erfolgen kommen wird, sondern ganz im Gegenteil, die soziale Spaltung zwischen denjenigen, die bereits über Bildungskompetenzen verfügen und denen, die darüber nicht verfügen, weiter vorantreibt.
Sagt Tim Engartner, Experte für ökonomische Bildung an der Universität Köln.